Bevor ich heute beginne, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird an einer Stelle in der Predigt auch um sexuellen Missbrauch gehen und die, die das betrifft, die können sich jetzt schon mal innerlich wappnen. Zu Beginn möchte ich den Text vorlesen aus dem Buch des Propheten Jesaja 61. Das ist die Luther-Übersetzung. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Gott segne sein Wort an uns allen und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus Christus, dein Wort ist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit und die Wahrheit, die du uns offenbarst, wird uns frei machen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Wirke du in uns, öffne unsere Ohren, unsere Augen, unsere Herzen und mach uns bereit, deine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kirche und zu Hause am Livestream, dieser Text, den wir gerade gehört haben, ist einer der Texte für den zweiten Sonntag nach dem Weihnachtsfest, das ist heute. Und wer sich in der Bibel gut auskennt, der weiß, dass dieser Text sozusagen eine Art Startschuss für den Anspruch von Jesus war, der ersehnte Retter, der Messias zu sein. Wir lesen bei Lukas, dass Jesus eines Tages, als er in seiner Heimatstadt Nazareth war, genau diesen Text in der Synagoge vorlesen durfte. Also man hat ihm diese Schriftrolle gereicht, er hat diese Verse vorgelesen und es war dort auch üblich, die Texte auszulegen. Und Jesus sagt aber nichts anderes als einen Satz als Auslegung. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und mal ganz ehrlich, diese Botschaft ist der Hammer. Das ist revolutionär, damals wie heute. Hier in diesen wenigen Versen wird der neue Bund verheißen, in dem Gnade und Freiheit regieren sollen. Hier wird ein gnädiges Jahr verheißen und das bedeutet eine Zeit, wo alle Schuld erlassen wird, wo Besitz gerecht verteilt wird, wo Arme und Gedemütigte wieder aufstehen können, frei werden von ihrer Scham, wo Gefangene und Gebundene eine völlig neue Freiheit erfahren sollen. Zur Zeit Jesajas ist das noch eine Verheißung. Zu Jesu Zeit findet sie ihre Erfüllung, so wie Jesus es eben auch selbst gesagt hat. Einmal findet diese Verheißung ihre Erfüllung darin, dass Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist, als Mensch gelebt hat, gleichzeitig Gottes Sohn war, aber noch viel mehr als Schlusspunkt, als vollbracht durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Das ist die Erlösungstat, die den Zeitenwechsel einläutet. Und es geht hier um keine Erlösung oder Freiheit als Deckmantel des Bösen. Und das ist ganz wichtig, das zu begreifen. Es geht um keine Freiheit im Sinne von Liberalität ohne hilfreiche und schützende Grenzen, sondern es geht um eine wahre innere Freiheit, die heilt, die tröstet und die wiederherstellt und die Ordnung und Frieden bringt für diejenigen, die das in ihrem Leben vermissen. Und es ist ein Tag der Rache. Warum? Ja, eben weil es Gott nicht egal ist, was mit seinen Geschöpfen und seiner ganzen Schöpfung passiert. Ihm ist nicht egal, was der Satan mit den Menschen macht, wenn er sie ausbeutet. Es gibt viele Bereiche, wo Ausbeutung geschieht, aber ein Bereich, wo das eine besonders große Rolle spielt, das ist der Bereich der Sexualität. Und ähnlich wie die Predigt über den Geist der Isebel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war im Oktober oder November, und den Bereich der Ernährung, geht es heute um den Geist von Porneia. Das ist der Geist der Unzucht. Und jede dieser Predigten, es wird noch eine dritte Ende Januar folgen zum Thema Geld, soll dazu dienen, Menschen aus Gefangenschaft und Abhängigkeit herauszuführen in die Freiheit. Jede dieser Predigten hat zum Ziel, diejenigen, die es betrifft, die unter unguten und zerstörerischen Bindungen und Süchten leiden, in Jesu Nähe zu ziehen und ihn als barmherzigen Richter zu erleben. Ein Richter, der bereit war, selber die Sünde des Angeklagten zu bezahlen und zu tragen. Darum nenne ich die Predigt heute: Wer sitzt auf dem Thron, Jesus oder Pornea? Und für alle die, die so diese biblische oder christliche Sprache mit König und Thron, wir haben es ja auch in einem der Lieder gesungen, nicht so gewöhnt ist, das letzten Endes ist diese Sprache eine bildreiche Sprache, um etwas zu verdeutlichen, was im Leben eines jeden Menschen eine Rolle spielt. Der Thron steht hier einfach dafür, wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer oder was ist dein Maßstab? Pornea ist ein griechisches Wort und es wird in der Bibel, vor allen Dingen bei Luther, meistens mit Unzucht übersetzt, manchmal auch mit sexueller Ausschweifung oder sexueller Zügellosigkeit. Und Unzucht wiederum, das habe ich in Wikipedia nachgeschaut, ist eine allgemeine Bezeichnung für unerlaubten und unmoralischen Geschlechtsverkehr bzw. sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe, also außerhalb einer verantwortungsbewussten und vertrauensvollen Beziehung. Porne, auch ein griechisches Wort, ist eine Prostituierte oder ein Prostituierter und man geht davon aus, dass Pornea immer auch mit einer geschäftlichen Beziehung einhergeht. Das Wort Pornea hängt vermutlich mit dem Verb pernumi zusammen, das bedeutet verkaufen. Und da merkt man schon, worum es geht. Es geht um Sex oder Sexualität, die man kaufen oder eben auch verkaufen kann. Sex sells, das weiß die Industrie schon lange. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Dunkelheit, in der Finsternis, wo etwas, was eigentlich der Fortpflanzung und dem Leben dienen soll, was Gott sich wunderbar gedacht hat, missbraucht und ausgebeutet wird, nur um daraus Profit zu schlagen. Und sobald du dich auf Pornografie einlässt und die Verbindung von dem Wort Pornea und hin zu Pornografie, die ist ja schnell hergestellt, dann bist du selbst Teil dieses Geschäfts und Objekt der Ausbeutung. Und Ausbeutung bedeutet immer Unfreiheit. Davon will dich Jesus befreien. Warum? Weil er dich liebt. Gibt es für ihn ein Tabu? Nein, gibt es nicht. Denn er sieht sowieso alles, was vor sich geht, auch wenn es im Dunkeln geschieht, im Internet, im Darknet, in deinem Kopf oder in deinem Herzen. Manch einer will sich vor diesem prüfenden Blick Gottes verstecken und leugnet, dass es Gott gibt. Das ist eine Methode. Manche bestrafen sich selbst, klagen sich immer wieder selbst an, also übernehmen selber die Rolle des Richters und glauben so vielleicht dem Gericht Gottes zu entgehen, was aber nicht funktioniert. Oder wir ignorieren und betäuben unser Gewissen und merken nicht, wie wir uns selbst belügen und innerlich immer mehr ausbrennen. Und schon sind wir in einem Teufelskreis gefangen. Ich möchte heute den Bereich der Sexualität von drei verschiedenen Seiten beleuchten, weil das ist ein sehr komplexer Bereich. Ich habe die Predigt auch mehrmals überarbeitet und gekürzt vor allen Dingen. Man könnte so viel mehr sagen, das ist total klar. Heute ist es nur die Spitze des Eisberges, aber ich beleuchte es von drei verschiedenen Seiten, um besser zu verstehen, was Unzucht wirklich ist. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du an der einen oder anderen Stelle einen Hinweis oder einen geistlichen Impuls bekommst, wo du ganz persönlich mit Jesus weitergehen und frei werden kannst. Entweder im Umgang mit dir selbst oder auch im Umgang mit einem anderen Menschen. Denn ein liebevoller Umgang mit dir selbst und mit anderen ist Jesu Wille für dich. Erstens, Sexualität als Frage der Identität. Sexualität ist in allererster Linie eine Frage der Identität, weil jede und jeder von uns seit dem Tag der Geburt auf der Suche danach ist. Wer bin ich? Und diese Frage begleitet uns eigentlich unser ganzes Leben lang. Wer bin ich als Mann? Wer bin ich als Frau? Und da spielt natürlich unser Geschlecht eine Rolle. Und es spielen auch Prägungen in der Erziehung eine Rolle. Welche Vorbilder haben wir als Mädchen, als Jungen? Gehen wir selbst später einmal, egal ob wir Tochter oder Sohn sind, eher in die Rolle des Vaters oder in die Rolle der Mutter? Gibt es nur eine klare, begrenzte Möglichkeit, wie Frauen sein sollen und wie Männer sein sollen? Die Bibel lehrt uns, nein. Frauen können leiten, Männer können leiten. Frauen dürfen weinen, Aber auch Männer dürfen weinen. Frauen können stark sein. Männer können stark sein. Festgefahrene Rollenbilder führen zu einer systematischen Ungleichbewertung oder zu einem systematischen Ungleichgewicht in der Bewertung von Geschlechtern. Und das passt nicht mit einem liebevollen und fantasievollen Gott zusammen. Dass heute so viel über andere und zusätzliche Identitäten gesprochen wird, das hängt doch auch damit zusammen, dass viele dieser Menschen sich eben nicht mit diesen vorgefassten Rollenbildern von Mann und Frau identifizieren können. Und viele Männer und Frauen können das auch nicht. Bist du als Mann zu weiblich, bist du irgendwie falsch. Und bist du als Frau zu männlich, bist du auch irgendwie falsch. Aus meiner Sicht ist es kein Wunder, dass Menschen auf der Suche danach sind, wer sie eigentlich sind. Und dann finden sie in einer immer liberaler werdenden Welt vielleicht eher Akzeptanz und Liebe als bei uns Christen. Und das soll so nicht sein. Diese verletzten Identitäten sollten doch eigentlich zuerst bei uns Christen die Liebe und Annahme finden, nach der sie suchen. Oder meinen wir es doch nicht so ernst mit der Aussage, dass Gott jeden Menschen liebt? Gott liebt den Sünder und er hasst die Sünde. Das stimmt, denn Gott ist heilig. Und Gott ist voller Liebe und voller Erbarmen. Und das gilt für jeden von uns. Jesus hat genau diesen Hass über die Sünde am Kreuz getragen und auf sich genommen. Je mehr Jesus Raum hat in deinem Leben, desto weniger Macht wird die Sünde in deinem Leben haben. Und da wiegen körperliche Sünden nicht schwerer als gedankliche Sünden. Wir sind oft so hartherzig und ich-bezogen im Umgang miteinander, mit uns selbst, aber auch mit anderen. Wisst ihr, wie schlimm zum Beispiel sexueller Missbrauch oder auch Unterdrückung von Geschlechtern in der Kindheit und in der Jugend sind und wie sehr das die gesunde Entwicklung der Identität eines Menschen beeinträchtigt? Und nicht nur das, es beeinträchtigt auch die Beziehungsfähigkeit. Wenn Ehepaare Probleme im Bereich der Sexualität haben, dann liegt das ganz oft an Verletzungen ihrer Identität in der Kindheit und an ungeheilten Wunden. Und daraus folgernd an überhöhten Erwartungen aneinander. Die wahre Sehnsucht, die wir haben, ist eigentlich zu erkennen, wer wir sind im Angesicht Gottes. Und unsere wahre Sehnsucht ist Trost und Heilung für diese Wunden. Das kann dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin gar nicht erfüllen. Wer unter posttraumatischen Belastungsstörungen leidet, und glaubt mir, das sind viel mehr Menschen, als wir so gemeinhin denken, denn transgenerationale Traumata, das heißt Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, die betreffen viele Menschen und oft ist uns das gar nicht bewusst. Diese Menschen sind in ihrer Identität aufs Tiefste verletzt worden. Und sich darüber zu erheben, das ist hochmütig und das ist grausam. Es gibt nur einen, der solch eine verletzte Identität heilen und wiederherstellen kann, und das ist Jesus. Jesus liebt dich. Egal, worin du gerade gefangen bist, jede und jeder ist von Gott geliebt, ganz egal, ob er in das binäre, also zweigeteilte Mann-Frau-Raster passt oder nicht. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Ja, das lesen wir in der Bibel. Aber das heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Wir lesen auch in der Bibel von männlichen und weiblichen Tieren und trotzdem gibt's eine ganz große Vielfalt. Also nur weil das so in der Bibel steht, heißt es nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, dass es nicht Menschen gibt, bei denen das nicht so eindeutig zu sagen ist oder wo das biologische Geschlecht ein anderes ist als das, was die Menschen empfinden. Ja, das fühlt sich für jemanden, der ganz klar Mann oder Frau ist, fremd und unnatürlich an. Aber sich das einzugestehen, das wäre ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, wir Christen müssen aufpassen, die Bibel nicht als Machtinstrument zu benutzen, um Menschen, die nicht in unser Raster passen, auszuschließen. Ich denke zum Beispiel an Galileo Galilei, als er herausgefunden hat, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht. Er wurde damals von der damals herrschenden Kirche exkommuniziert, er wurde verurteilt. Warum? Weil die Kirche ihre Macht und ihre Bibelauslegung in Gefahr sah. Aber ich sage euch, wer um seine eigene Macht fürchtet, auf dessen Thron sitzt nicht Jesus, sondern das eigene Ego. Der Einzige, der den Thron deines Lebens verdient hat, ist Jesus, weil er der Einzige ist, der die Wunden an deinem Herzen heilen kann, der dich wirklich in der Tiefe trösten kann und der deine Identität wiederherstellen und sogar erneuern kann. Unzucht, Porneia, hat nur das eine Ziel, nämlich dich auszubeuten und zu zerstören. Wenn du dein Leben Jesus hinlegst, wird er dein Herz heilen und dich mit dir selbst versöhnen, dass du es nicht mehr nötig hast, Liebe, egal ob in Realität oder im Internet, zu kaufen. Ich wünsche dir, dass du die Erfahrung machst aus 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, vertraut jemand sein Leben Jesus an, legt jemand sein Leben Jesus hin und ordnet es Jesus unter, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Bei manchen ist es eine Verwandlung von einem Moment auf den anderen und bei anderen ist es ein Prozess. Zweitens, Sexualität als Frage der Kultur. Das ist etwas, was immer wieder vollkommen ignoriert wird, wenn wir über richtiges oder falsches sexuelles Verhalten reden. Da werden einzelne Verse aus dem Alten Testament herausgegriffen, um einen Maßstab zu setzen. Aber alle anderen Verse, die Sexualität betreffen, werden ignoriert. Dort, wo wir zum Beispiel über das Verbot von Homosexualität im Alten Testament lesen, ist auch die Rede davon, dass ein Mann seinen Samen nicht ohne Geschlechtsverkehr verlieren soll, das heißt zum Beispiel durch Selbstbefriedigung. Wir lesen davon, dass ein Mann mehrere Nebenfrauen haben und auch mit jeder Kinder haben darf. Wir ignorieren völlig die damalige Kultur, in vielen Ländern ist das auch heute noch die vorherrschende Kultur, wo Kinder das Überleben gesichert haben. Und dazu gehört eben auch, dass Homosexualität in solch einer Kultur eben nicht das Überleben sichert. Und alles andere, was der Fortpflanzung dienen soll, was nicht der Fortpflanzung dient, auch nicht. Und in solch einem Kontext ist es doch absolut nachvollziehbar, dass bestimmte Dinge verboten werden. Aber im hiesigen Kontext unserer heutigen Zeit hier in Europa, in Deutschland, wo es diverse Verhütungsmittel gibt, unzählige Absicherungen, du brauchst nicht unbedingt ein Kind, um gut leben zu können und um abgesichert zu sein im Alter. Da sieht das ganz anders aus. Und bevor jetzt jemand denkt, ich will eine Lanze brechen für Homosexualität oder Polygamie, das will ich nicht. Aber niemand kann leugnen, dass wir in einer Kultur leben, wo Sexualität eben nicht mehr in erster Linie der Fortpflanzung und dem Überleben dient. Was damals wie heute aber gilt, ist, dass Sexualität immer im Rahmen einer geschützten Beziehung mit gegenseitiger Liebe und Verantwortung stattfinden soll. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Unzucht. Jede Kultur ist anders. Das, was bei uns erlaubt ist, wird woanders mit der Todesstrafe bestraft. Und das, was woanders die Norm ist, das kann bei uns verpönt sein. Jede Kultur beinhaltet Dinge, die dem Willen Gottes entsprechen. Und jede Kultur beinhaltet auch Dinge, die dem Willen Gottes nicht entsprechen. Es ist nur wichtig, dass wir uns auch darüber bewusst werden, in was für einer Kultur wir leben und dass wir uns in unserer Kultur immer wieder nach dem Willen Gottes ausstrecken. Uns selbst, und auch das ist wichtig zu begreifen, und selbst wenn wir uns nach Gottes Willen ausstrecken, kann und wird es in der Bewertung, was Gott wohlgefällig ist oder nicht, in Detailfragen Unterschiede geben. Genauso wie damals bei der Frage, ob man Götzenfleisch essen darf oder nicht. Diese Frage hat sich für uns völlig erledigt, aber damals war es eine ganz wichtige Frage. Und die einen Christen hatten ein schlechtes Gewissen und konnten das nicht essen, und andere, die hatten ein gutes Gewissen, sie haben es mit Dankbarkeit empfangen. Und alle haben sich gleichermaßen als Christen bezeichnet. Das heißt, wenn du dich auf die Frage einlässt, was erlaubt ist und was nicht, ist der Teufelskreis von Gesetzlichkeit nicht mehr fern. Und genau davor möchte ich mich auch heute hüten. Wenn du darauf wartest, dass ich dir einen Regelkatalog vorlege, dann muss ich dich enttäuschen. Ich vertraue ganz und gar Jesus, dass er dich in alle Wahrheit führt und dass er dich so verändert, heilt und tröstet, wie es für dich nach und nach richtig und annehmbar ist. Gott hat mit Jesus Christus einen neuen Bund geschaffen, der eben nicht mehr der Bund des Gesetzes ist, sondern der Bund der Gnade. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und er sündigt nur gegen ein einzelnes Gebot, und wenn ihr an die 10 Gebote denkt, ich bin mir sicher, dass jeder von uns eins dieser Gebote bricht, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, der mache sich selbst zum Richter. Ich kann es nicht. Ich verstehe aber, dass es verlockend ist, die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, aber es ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden und Schein vom Sein. Aber für diese Unterscheidung reicht nicht der Blick an die Oberfläche, sondern dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Nur mit seiner Hilfe können wir lernen zu unterscheiden und nur mit seiner Hilfe können wir barmherzig und gleichzeitig auch klar mit uns selbst und mit anderen umgehen. Und das ist ganz oft ein Prozess. Gott hat so viel Geduld mit uns, er ist so barmherzig. Warum gelingt uns das nicht im Umgang mit anderen Menschen? Bitte Gott darum, dir dieselbe Geduld, dieselbe Barmherzigkeit und Liebe zu schenken und sie anderen genauso zuzugestehen, wie du sie dir selber zugestehst. Durch Jesu Gnade und Erlösung haben wir eine große Freiheit und diese Freiheit bringt eben auch eine große Verantwortung mit sich. Paulus schreibt, und ich finde, das ist auch eine gute Richtschnur, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Sobald irgendetwas Macht über dich bekommt, sitzt es auf dem Thron, ist es dein Maßstab. Wenn du aber alles Jesus unterordnest, bist du auf einem guten Weg, dass Jesus regiert und eben nicht Pornäa. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt, nämlich Sexualität als Frage der Reinheit. Gesetze, insbesondere Reinheitsgesetze, spielten im Judentum und auch zu Jesu Lebzeiten noch eine ganz große Rolle. Und in dem Zusammenhang wird durch Jesu Worte und Verhalten immer wieder sehr gut deutlich, dass mit ihm ein neues Zeitalter, ein neuer Bund beginnt. Ein Zeitalter, das den Bund des Gesetzes erfüllt durch Jesu Opfer am Kreuz und das aber dadurch die Frage nach der Erfüllung von Reinheitsgesetzen hinfällig macht. Jesus selbst hat immer wieder das Gesetz übertreten und zwar, wenn eine Notlage es geboten hat. Jesus hat immer wieder gezeigt, dass das Gesetz für den Menschen da ist, um dem Menschen zu helfen und nicht der Mensch fürs Gesetz, also dass der Mensch durch das Gesetz unterdrückt und gefangen genommen wird. Immer wieder sagte Jesus, es kommt nicht auf die körperliche Reinheit an, also ob sich die Jünger zum Beispiel vorm Essen die Hände waschen oder nicht, oder ob er eine blutflüssige Frau, die damals als unrein galt, berühren durfte oder nicht, oder einen aussätzigen Menschen. Das hat Jesus alles gemacht und damit war er revolutionär. Jesus ging es um die Reinheit der Gedanken und des Herzens. Das schien einerseits weniger zu sein, als die ganzen Reinheitsvorschriften einzuhalten, aber andererseits erwies sich das als viel schwieriger, weil man das gar nicht bewerkstelligen kann, die eigenen Gedanken und Gefühle so zu kontrollieren. Und das wusste Jesus. Jesus hat gesagt, die Reinheit, die beginnt in deinem Herzen und die Unreinheit auch. Und Jesus möchte dein Herz reinigen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Identität, deine Beziehungen. Und das kumuliert in dem Ausspruch Gottes gegenüber Petrus in einer Vision, als er zu ihm sagt, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Gott muss das sogar wiederholen, weil Petrus das gar nicht glauben kann, weil es ja genau das Gegenteil ist von dem, was er als Jude sein Leben lang gelernt hat. Wisst ihr, die Reinheitsvorschriften, die haben den ganzen Alltag beeinflusst und geprägt. Dass Gott sagt, was ich rein nenne, das nenn du nicht unrein, das bedeutete eine totale Umwälzung der bestehenden und bisherigen Reinheitsvorschriften. Es gibt unglaublich viel Unreinheit im Internet, im Nachtleben, in der Musikszene. Und es ist wichtig, dass wir genau prüfen, was wir in unsere Augen lassen und in unsere Gedanken. Wir sind auch mit der neuen Jahreslosung dazu aufgefordert, genau zu prüfen, was ist wirklich Unzucht, was ist wirklich unrein und wo leben Menschen in verantwortlichen Beziehungen und sind auch dankbar für das, was Gott ihnen geschenkt hat. Paulus schreibt, und auch das ist eine gute Richtschnur für unser Prüfen des Willens Gottes, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut in seiner Vielfalt und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Sexualität eben, weil sie unsere Identität beeinflusst und weil sie eheliche Beziehungen stärkt und festigt, ist etwas Schönes und etwas Gutes und was Heiliges. Darum soll sie in einem geschützten Rahmen und fern von Öffentlichkeit stattfinden. Aber sie ist nicht das Wichtigste im Leben. Gedanken daran sollen uns nicht bestimmen und gefangen nehmen. Es soll uns jederzeit möglich sein, auch darauf zu verzichten, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst dir ruhig mal für die Fastenzeit, wenn du in einer Ehe lebst, vornehmen, auf Sexualität zu verzichten und mit deiner Frau, mit deinem Mann zu beten stattdessen. Das wird dir gut tun. Eins ist klar, und da komme ich zum Schluss, Jesus ist der Richter und er ist voller Erbarmen. Auf ihm ist der Geist des Herrn. Er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu trösten, zu heilen und um ausgebeutete und unterdrückte Menschen zu befreien. Und da ist es egal, ob die homosexuell sind, heterosexuell oder divers. Er ist gekommen, um allen Menschen ihre wahre Identität in Jesus Christus zu schenken. Er ist gekommen, um sie zu trösten und wiederherzustellen. Er ist gekommen, um eine ganz neue geistliche Kultur zu gründen, wo Sexualität nicht auf dem Thron sitzt und nicht mehr das wichtigste, beherrschendste Thema ist. Jesus sagt an einer Stelle, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Da geht es nicht mehr um Sexualität. Sexualität ist auch was Vergängliches. Sondern es geht um ein geistliches Leben. Wir werden sein wie die Engel, sagt Jesus. Jesus ist gekommen, um unsere Herzen zu reinigen und um uns zu läutern, damit das Licht der Wahrheit in uns leuchten kann. Und wir alle brauchen dieses reinigende und läuternde Feuer des Heiligen Geistes. Wenn du in diesem Bereich kämpfst und keinen Ausweg siehst, bitte Jesus, dich davon zu befreien. Und bitte ihn immer wieder. Jesus hört jedes Gebet und er wird tun, worum du ihn bittest. Vertraue dich vielleicht auch einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin an. Lass für dich beten. Und wenn du in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis jemanden hast, wo du den Eindruck hast oder es sogar weißt, weil die Person sich dir anvertraut hat, dass diese Person damit kämpft, dann bete mit dieser Person und für sie um Befreiung. Denn genau dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, alles, was wir denken und fühlen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Amen.